Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
Der Visun Podcast. Die neueste Episode heute mit Oliver Blecken. Spreche ich das überhaupt richtig jetzt schon mal aus? Blecken, ne?
Absolut. Oliver reicht.
Aber der Nachname, sag's nochmal bitte aus deinen Worten.
Blecken.
Oliver, du bist ja nun lange in der Mediabranche gewesen und heute möchte ich dich mal gar nicht mal so zu deiner Vergangenheit so sehr befragen, nämlich als COO bei der Mediacom und auch als Gesellschafter bzw. geschäftsführender Gesellschafter bei JOM in Düsseldorf, nämlich worüber ich heute mit dir vor allem sprechen möchte, ist die Gegenwart und deinen Job als Coach, als Mediator und als Consultant. Das ist ja, wenn man so will, schon was ganz anderes. Und erstmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit nimmst heute und dich herzlich willkommen heißen.
Und, herzlichen Dank für die
Einladung. Und freue mich sehr, dass wir heute mal darüber reden, was denn so dein Alltag ist und wie du auch so die Mediabranche aktuell wahrnimmst und. Ich habe mir sehr viele Fragen hier notiert und würde jetzt mal versuchen, durch den Wust an Themen mal geordnet durchzukommen.
Ja, schieß los, gerne.
Also, du bist jetzt, hast jetzt, glaube ich, knappe 26 Jahre in der Kommunikationsbranche gearbeitet oder bist es ja, wenn man so will, auch noch ein Stück weit hier. Wie war denn dieser Schritt, der ja doch irgendwie wahrscheinlich auch ein Stück weit radikal war, weg aus dieser Brille, die man so aus Agentursicht und als Agenturmanager hatte, hin zu dem, was du jetzt machst?
Also das war ein Prozess bei mir und in der Tat, es waren mehrere Schritte, die ich gegangen bin, bis ich für mich zu der Erkenntnis gekommen bin, ich möchte nicht mehr in der Werbebranche in der Form arbeiten und ich möchte auch nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern selbstständig. Und ich habe dann nochmal Schulbank gedrückt, habe nochmal Ausbildungen gemacht zum Coach und zum Mediator und bin ganz beglückt in der neuen Rolle. Und wenn du mich fragst, was so der größte Unterschied ist, den ich spüre, dann ist das ein unglaubliches Vertrauen, das einem von seinen Klienten und Kunden entgegengebracht wird. Und zwar vom ersten Moment an. Das finde ich sehr spannend. Ich spreche mit Menschen, mit denen ich noch nie was vorher zu tun gehabt habe, die sich mir innerhalb kürzester Zeit öffnen, anvertrauen und mit ihren Sorgen, Ängsten, Problemen, Bedürfnissen sich mir öffnen. In einer Art, wie ich das eigentlich früher sehr selten erlebt habe. Wenn du, weißt du selber, wenn du in Managementpositionen bist, da gibt's auch einen harten Wettbewerb nach links und rechts und oben und unten und Schwäche in Anführungszeichen zu zeigen, ist etwas, was man eher nicht tut und was man sich gut überlegt. Und jetzt bin ich in der Position, wo Menschen sich sofort öffnen. Und früher war das oft ein Kampf, Vertrauen zu Kunden, zu Klienten zu entwickeln. Und das ist heute überhaupt kein Kampf mehr. Das ist ein Geschenk, was einem entgegengebracht wird. Das ist ganz toll.
Ist es dann dieser Effekt schon, den man so kennt, dass man sich einem Fremden in Anführungsstrichen gegenüber dann leichter öffnet als jemanden, wo man dann natürlich Sorge haben muss, dass der mit der Information vielleicht irgendwas macht?
Genau, das ist es. Ich bin neutraler Begleiter meiner Klienten. Die müssen keine Angst vor mir haben. Ich nehme denen nichts weg. Ich mache denen nichts streitig. Und insofern ist das für die sehr leicht. Die holen mich, wenn sie es wollen. Und wenn sie mich nicht mehr wollen, dann holen sie mich nicht mehr. Dann bin ich auch gar nicht mehr da. Und insofern, diese Konstellation erlaubt denen das sehr schnell, sehr vertrauensvoll sich zu öffnen. Mhm. Und verletzbar auch zu machen, angreifbar, klar.
Und wie muss man sich denn so eine Ausbildung vorstellen? Also das geht ja wahrscheinlich schon auch sehr stark in die Psychologie rein und auch so in so zwischenmenschliche Verhaltensweisen. Da muss man wahrscheinlich auch sehr viel auch Dinge dann ablegen, die man so als Klischees mit sich getragen hat vorher, oder?
Ja, in der Tat. Wir kommen, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich auch von dem ersten Ausbildungswochenende zurück nach Hause kam und sagte, ich habe heute zuhören gelernt. Das hat eine sehr euphorische Reaktion hier bei mir zu Hause hervorgerufen, dass auf einmal ein Mann da ist, der zuhören kann oder es lernt. Wir sind ja in einer Branche unterwegs, oder ich war in der Branche unterwegs, wo Ausreden lassen und zuhören so nicht die Kernkompetenzen sind, die jeder erstmal an den Tag legt. Es geht ja auch oft in Meetings und Präsentationen darum, zu Wort zu kommen und irgendwie seinen Teil beizutragen. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die man lernt in so einer Ausbildung. Ich kann mich an das erste Ausbildungswochenende erinnern, und da sagte mein Professor, das, was wir hier an Handwerk lernen, das lernen wir innerhalb von einem Monat und den Rest des Jahres arbeiten wir an unserer inneren Haltung. Und da ist viel Wahres dran. Ich habe viel über mich selbst gelernt. Es hat sehr viel mit Arbeit an sich selbst, mit seinen Themen zu tun. Und dann natürlich klassisches Handwerk, Werkzeuge, wie man mit Klienten und mit Teams arbeiten kann, um bestimmte Dinge mit denen zu erreichen.
Und die Rolle nochmal quasi die Schulbank zu drücken, das ging gut? Oder das ist ja schon aus einer völlig anderen Rolle, aus einer sehr verantwortungsvollen, aus einer Rolle, in der man ja auch eine gewisse Macht, sagen wir mal, auch hat. Das war wahrscheinlich schon dann auch so ein 180-Grad, so eine Wendung quasi, ne?
Ja, total. Das war sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, wenn du mich vor 3 oder 4 Jahren nachts um 3 geweckt hättest und gesagt hättest, jetzt halten wir mal eine Präsentation zu, dann hätte ich das irgendwie gemacht und hinbekommen. Ich habe ein sehr hohes Selbstbewusstsein, was meine fachliche Expertise anbetrifft, gehabt, weil ich einfach, wie gesagt, dass über ein Vierteljahrhundert in der Branche gearbeitet habe. Und dann arbeitest du auf einmal in einem Bereich, da hast du gar keine Expertise oder das, was du halt an Führung selber gelernt und praktiziert hast. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ich kann mich an meinen ersten Kliententermin erinnern. Da war ich so bolle aufgeregt, wie ich glaube, vor wenigen Neugeschäftspräsentationen, die ich gehalten habe. Einfach, weil ich nicht wusste, was kommt da jetzt? Kann ich darauf reagieren? Und das ist ein spannender Prozess, nochmal Dinge neu zu lernen und sich so eine neue Sicherheit anzueignen. Das ist spannend. Und da kommt man sich manchmal auch so vor wie vor 25 Jahren am Anfang der eigenen Karriere und denkt auch viel zurück.
Und wie muss man sich denn so einen Termin, was heißt Termin, letztlich das Zusammenkommen zwischen dir und deinem Klienten vorstellen? Also wie kann sowas ablaufen, wenn man das jetzt überhaupt jetzt so übergreifend sagen kann? Das ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, aber kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie die Leute dann auch auf dich zukommen, wie man so in Kontakt tritt?
Ja, also ich gebe dir mal 2 Beispiele, weil tatsächlich ich ja unterschiedliche Dinge mache. Ich mache klassische Coachings, ich arbeite mit Teams, ich biete Mediationen an, also Konfliktlösung, und ich bin auch nach wie vor noch beratend tätig. Dieses Thema, ich bin noch beratend tätig, das hat viel mit meiner alten Profession zu tun. Da akquiriere ich auch nicht, sondern da kommen Leute und sagen, hier kannst du uns helfen. Und dann schaue ich, passt das, und dann mache ich das oder ich mache es eben auch nicht. So ein klassisches Coaching ist eigentlich so, dass der Klient, wie auch immer er auf dich aufmerksam wird, dich anruft und man dann in einem Telefongespräch oder auch in einem Skype-Gespräch oder Zoom schaut, irgendwie passt die Chemie. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und der Klient eigentlich nur grob anreißt, was für ein Thema es geht bei ihm. Und in so einer Coaching-Sitzung, die dann in der Regel 1,5 bis 3 Stunden geht, 3-5 Stunden, je nachdem, wie was für Themen man hat, wie viel Zeit man sich nehmen will, da geht es dann erstmal darum zu schauen, was ist konkret das Ziel des Klienten, das verbindlich miteinander zu vereinbaren und dann im Gespräch, in der Arbeit miteinander zu schauen, was sind denn da für Themen, was sind da für Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse, die da dahinter stehen. Und ich höre viel zu, ich stelle Fragen und ich schaue dann, wie ich mit bestimmten Techniken den Klienten unterstützen kann, dabei selber eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass ein Coach nicht beratend tätig ist. Also ich sage meinen Klienten nicht, das musst du so und so machen und probier doch mal das aus. Ratschläge kriegt man oft, manchmal auch zu oft aus seinem Umfeld und da kann jeder schauen, wie nachhaltig die funktionieren, sondern im Coaching geht es eigentlich darum zu schauen, wie kann der Klient selbst für sich zu einer Lösung kommen, und ich unterstütze den Klienten. Denn Lösungen, die man selbst entwickelt, die sind in der Regel auch die wirksamsten und nachhaltigsten.
Ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor. Also wenn ich denke mal, der Faktor Zeit beispielsweise, der dürfte doch auch eine große Rolle spielen. Also sprich, wenn ich jetzt so in meinen eigenen Alltag so mich reindenke und diese Phasen, in denen man halt einfach ganz, ganz viele Sachen so gleichzeitig hat, die alle brennen, dann wird dann plötzlich aus kleinen Problemen gefühlt dann sowas sehr, sehr Großes. Und wenn man dann auf einmal ein Wochenende dazwischen hat, dann haben sich die Sachen schon einfach geordnet, weil alleine das Unterbewusstsein wahrscheinlich die Chance auch mal hatte, mal so die Dinge zu bearbeiten. Aber deine Rolle ist wahrscheinlich dann oftmals auch in Drucksituationen mit wenig Zeit dann so Ordnung reinzubringen, oder? So in so Probleme? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, es gibt beides. Es gibt Klienten, die kommen, die Drucksituationen, so wie du es beschreibst, haben und in Anführungszeichen schnelle Lösung, / Linderung finden wollen. Es gibt aber auch Klienten, die ich dann über eine Weile begleite. Denn was ganz spannend auch in solchen Coaching-Sitzungen ist, und ich habe das selber auch in meiner Ausbildung erlebt, ich gebe da vielleicht mal ein Beispiel. Ich jedes Mal, wenn ich Ausbildungsmodule hatte, habe ich sofort nach dem ersten Ausbildungstag angefangen, intensivst zu träumen, weil ganz viel Verarbeitung dann in meinen Träumen stattfindet. Und ähnlich ist das in Coaching-Sitzungen auch. Ich sage den Klienten immer, diesen sogenannten Backofeneffekt, der glüht noch nach, auch wenn er schon aus. So ist es mit dem Coaching auch, das wirkt nach. Und oft kommen dann nach 1, 2, 3 Tagen auch den Klienten nochmal neue Erkenntnisse, angestoßen durch diese Sitzung. Und das ist dann sehr schön, wenn man Klienten auch über eine Weile begleiten kann, immer zu schauen, was ist in der Zwischenzeit zwischen einzelnen Sitzungen passiert. Und wie kann man mit dem, was dann passiert ist, auch wieder neu an den Themen arbeiten?
Und kannst du da so Unterschiede festmachen? Du hast ja wahrscheinlich eine ganze Bandbreite ja auch an Personen, mit denen du da schon gearbeitet hast. Einen Unterschied auch so zwischen männlich-weiblich, beziehungsweise vielleicht auch zwischen bestimmten Altersgruppen, die dann vielleicht auch mit altersbezogenen Themen anders umgehen. Also ich sag mal jetzt eine Generation über 50 wird sich vielleicht gar nicht so unter Druck fühlen von Social Media beispielsweise, aber jemand, der, sagen wir mal, noch sehr jung ist und immer abliefern muss, weil das in seiner Generation so normal ist, der kann das ja auch schon als ganz, ganz großen Druck empfinden. Also gibt es da schon so Dinge, die du so übergreifend gelernt hast, die man vielleicht jetzt hier auch, wo man was sagen kann, ohne jetzt so ins Persönliche dazu gehen?
Da sind tatsächlich die Klienten sehr unterschiedlich individuell, weil du das Thema... Also was ich im Moment erlebe, ist ein Unterschied, was Männer und Frauen anbetrifft, ganz pragmatisch zu dem Thema Homeoffice, wie Arbeit in Homeoffice funktioniert. Ich habe da viel mit Klienten drüber gesprochen und auch mit Menschen aus meinem Umfeld. Und da merke ich, dass es Frauen, und zwar insbesondere Frauen, die Kinder, die in Familien mit Kindern leben, deutlich schwerer haben, mit dieser Homeoffice-Situation umzugehen als Männer. Absolut. Das ist so etwas, was ich sehe. Ansonsten würde ich sagen, sind die Menschen, das ist auch eine schöne Erkenntnis für mich gewesen, die Menschen mit ihren Themen und ihren Bedürfnissen extrem unterschiedlich.
Ja, eigentlich was Positives, ne? Dass es dann auch immer auch wieder was Individuelles am Ende ist, ne? Und man auch auf die einzelnen Leute so eingehen kann. Ansonsten könntest du ja auch ein Schema draus machen und sagen, so, jetzt guck dir meine YouTube-Tutorials an und dann ist alles gut, ne?
Ja, ich habe, als ich die Inhalte von meiner Homepage geschrieben habe, da war ein Satz mir auch ganz wichtig. Da habe ich irgendwo hingeschrieben, ich biete keine vorkonfektionierten Tools oder Lösungen an, weil auch gefühlt ich natürlich aus einer Branche kam, wo schon auch Konfektionierung, auch eine Vorkonfektionierung von Lösungen eine große Rolle spielte, einfach weil sie dann skalierbarer sind. Und das war mir ganz wichtig, individuell auf die Klienten eingehen zu können. Und Gott sei Dank ist das auch nötig, weil wenn ich irgendwie nur ein Tool hätte, dann wäre das schwer auch zu vernünftigen Lösungen mit den Klienten zu kommen. Ich hatte meinen Kollegen, Freund von mir, der sagt immer, if the only tool you have is a hammer, you view every problem as a nail. Und so wollte ich nicht enden. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt auch eine ganz gute Konstellation für mich.
Was mich ja interessiert hat, so in der Recherche auch über das, was du machst, habe ich mich immer gefragt, als jemand, der jetzt so viele Jahre für Marken unterwegs war, der sich mit Kommunikation so viel beschäftigt hat und das im Grunde ja immer als so eine Art Zwischen ja, Mittler sich im Grunde ja da engagiert hat. Also du warst ja derjenige, der zwischen der Marke, dem Medium stand und dafür auch letztlich dann Empfehlungen gegeben hast und das kritisch hinterfragt, das analysiert hast und so weiter. Und jetzt plötzlich bist du deine ganz eigene Marke. Also du vermarktest dich und ja nicht mal unbedingt ein Produkt, sondern wirklich dich, also als Person. Wie ist denn die Rolle für dich? Also das stelle ich mir auf der einen Seite natürlich super vor, dass man ja sagt, man weiß ja genau, das Produkt einzuordnen, was man hat, weil man es ja selber ist. Auf der anderen Seite ja aber irgendwie auch so ein bisschen zwiespältig, weil man ja auch so in so einem, also man ist ja gezwungen, auch so eine gewisse Rolle einzunehmen, die das ja vielleicht auch in der Breite gar nicht abbildet, die man selber von sich sieht. Also man muss sich so ein bisschen fokussieren und hast du da nicht auch Sorge, dann manchmal so ein bisschen zu wenig die Bandbreite so rüberbringen zu können? Also so, ja, wie ist die Markenkommunikation vielleicht erstmal so grundsätzlich für dich selber?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ich habe den Vorteil und das Glück, dass ich, sonst wäre ich auch nicht so lange in der Werbebranche gewesen, dass ich jemand bin, der schon auch gerne auf eine Bühne gegangen ist oder geht. So, das habe ich sehr lang gemacht und das kann ich. So, es ist nichts, was mir nicht liegt. Auf der anderen Seite war einer der Gründe, auch in so eine Tätigkeit zu gehen, dass es mich nicht mehr in die Öffentlichkeit gezogen hat. Ich habe da viel gemacht, ich war da irgendwie viel unterwegs, was so Presse etc. anbetrifft. Und irgendwann bin ich zum Punkt gekommen, dass ich dachte, ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Mhm. Und das ist ein bisschen ein Zwiespalt, in dem ich mich jetzt tatsächlich befinde, weil, wie du richtig sagst, ich muss jetzt quasi meine eigene Marke nach außen tragen und eigentlich ist jetzt nicht mehr so viel in mir, was da nach außen dringt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite, du hast natürlich begrenzt die Möglichkeit, dich nochmal neu zu empfinden, zu erfinden. Du musst dich positionieren als Coach, Mediator etc. Und das war wirklich ein Prozess bei mir im letzten Jahr, für mich zu verstehen, was möchte ich denn sein? Wer möchte ich als Coach und Mediator sein? Und wer soll meine Zielgruppe sein? Und was mache ich mit ihnen? Und ich habe so einen Positionierungssatz für mich entwickelt, der mir total hilft, weil er so wie so ein Fixstern für mich ist. Und alles, was ich mache und sage und tue, möchte und kann ich an diesem Satz oder an dieser Positionierung ausrichten. Das ist relativ simpel. Das heißt, ich bin Coach und Mediator und helfe Führungskräften und Teams dabei, Herausforderungen und Krisen zu meistern. Das ist mein Satz. Mhm. Und alles, was ich mache und tue, orientiere ich an diesem Satz. Und alles, was ich an Produkten in Anführungszeichen, also an Angeboten entwickle, muss dazu passen. Also ein Beispiel, eine meiner Leidenschaften sind Hunde. Mhm.
Da kommen wir auch später noch zu.
Wunderbar, gutes, wichtiges Thema. Und ich habe auch eine Weile überlegt, ob ich komplett aus dieser ganzen Branche rausgehe und Hundetrainer werden soll. Mhm. Und habe mir das angeschaut, was das so kostet, sich da ausbilden zu lassen und was man damit so verdienen kann. Dann dachte ich, ja, das ist vielleicht jetzt nicht ganz, trägt nicht so lange. So, was ich aber jetzt entwickelt habe, ist ein Führungskräftetraining mit Hunden. Mhm. Weil man, wenn man sich ein bisschen mit Hunden beschäftigt, auf einmal ganz, ganz viele Analogien feststellt von Arbeiten in Teams, Führungsarbeit mit dem, was in so einem Rudel passiert und in der Hundeerziehung etc. passiert. Mhm. Und weil man bei bestimmten Menschen über den, in Anführungszeichen, Umweg Hund nochmal ganz anders irgendwie auch an die Menschen rankommt. Mhm. Als die anders an einen rangehen, als wenn man rein auf der rationalen Ebene mit Menschen kommuniziert. Und das war zum Beispiel so ein Fall, wo ich gedacht habe, okay, ich will da was machen, aber es muss dann am Ende immer auch zu diesen Führungskräften und Teams, Herausforderungen und Krisen passen.
Ja, ja, weil das, ich mache es mal an einem Beispiel fest, was ich eben sagen wollte oder fragen wollte, ist, wenn man jetzt jemanden nimmt wie, nehmen wir jetzt mal Dieter Bohlen, mal so ganz klischeehaft. Der hat ja in den 80ern mit Modern Talking und als Produzent für Blue System und was er so alles gemacht hat, hat er ja nur seine Rolle gehabt. Und irgendwann hat er dann vor, keine Ahnung, mittlerweile wahrscheinlich auch 15 Jahren, ist er dann der Casting-Onkel geworden. Ist seitdem halt da. Und gut, jetzt andere macht er natürlich auch noch, aber er hat diese Rolle dann so plötzlich in der Öffentlichkeit eingenommen. Und ja, dann hast du, oder so Deadlift die Soße, der plötzlich der hat doch da irgendwie so eine riesen Metamorphose durchgemacht und ist auf einmal wahnsinnig muskulös und so weiter. Ja, ja. Und man nimmt ja schon so wahr, dass es die Gesellschaft und die Kommunikation so funktioniert, dass man so eine bestimmte Rolle plötzlich einnimmt und in der ist man dann irgendwo ein Stück weit gefangen und so weiter. Also umso schwieriger ist das ja auch, wahrscheinlich sich dann genau da einzurichten und zu sagen, da glaube ich, das bildet mich auch authentisch ab. Aber ich glaube, das hast du jetzt ja auch schon gerade gesagt, ne? Das kannst du schon auch mit dem, was du machst, glaube ich, immer ganz gut verbinden, ne? Weil das du bist ja persönlich, du bist ja immer deine eigene Marke, das macht es so schwer. Ne?
Genau. Das war übrigens auch ein Prozess, ich habe durchaus auch überlegt, nicht unter meinem Namen anzutreten, sondern unter irgendeinem anderen Namen, Firmennamen oder so. Mhm. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Es eröffnet aber auch neue Möglichkeiten. Also ich war in meiner Tätigkeit vorher auf eine Branche festgelegt. Ich kann jetzt viel weiter. Ich habe Klienten aus ganz anderen Bereichen, mit denen ich vorher nie was zu tun gehabt hätte. Und da hilft dann ein Stück weit meinem Vita, weil die Klienten sehen, der hat Führungserfahrung, der hat bestimmte Dinge gemacht. Mhm. Und dann kann ich aber als Person auch dort neu auftreten. Und insofern finde ich das als große Freiheit.
Ich glaube, das mit der Führungserfahrung und auch so mit der Berufs- und Lebenserfahrung, das ist ja unheimlich wichtig. Das ist ja so ein bisschen wie die Fußballspieler, die dann später Trainer werden oder in Managerpositionen sind, denen man das einfach auch mehr zutraut, dass sie das Business einfach auch kennengelernt haben und nicht nur theoretisch halt das Ganze. Ne? Das
absolut. Mein Professor hat am Anfang zu mir gesagt, das ist doch super. Alter Mann mit weißem Bart als Coach wird immer gekauft. Wie viele alte Männer mit weißem Bart hast du in der Werbebranche? Ja, ist überschaubar. Also insofern,
ich arbeite ich dran. Ich habe so ein paar graue, ich habe so ein paar graue Stellen schon. Na gut, okay. Und du hattest ja eben schon über das Thema Hunde gesprochen. Das interessiert mich schon alleine rein privat, denn meine große Tochter hat die Corona-Zeit dazu genutzt, mich dann auch final zu überreden, dass wir uns jetzt einen Hund anschaffen. Und ja, bitte.
Was wird's für einer?
Wir haben einen Anfängerhund gewählt, also ich sag's jetzt mal so klischeehaft, ein Pudel, weil wir davon überzeugt sind, dass er uns nicht überfordern wird, wie vielleicht jetzt irgendwas sehr Großes oder sehr Kompliziertes. Und wir einfach auch irgendwie den Gedanken gut finden, das ist so ein uncooler Hund, dann finden wir es schon wieder gut. Also im Zweifel, also wir wollen ihn jetzt nicht unbedingt so klischeehaft frisieren lassen. Ja. Aber es wird ein Pudel. Kannst du da schon mal einen Haken hintermachen und sagen, das war eine gute Entscheidung?
Hunde sind ja am Ende doch alles Wundertüten. Also wenn du dir einen Welpen holst, weißt du ja am Ende nicht wirklich, was da rauskommt. Mhm. Ich habe zwei Hunde, einen habe ich bekommen, der war ein halbes Jahr alt. Da wusste man schon so ganz grob, wo die Richtung hingeht. Mhm. Und dann habe ich einen zweiten Hund, den habe ich als Welpen gekriegt. Die ist besonders geworden. Das heißt, hat man aber erst nach einer gewissen Zeit gemerkt. Also insofern, da kann am Ende alles bei rauskommen.
Aber das ist, also den Zusammenhang, den du da eben hergestellt hast, auch so zwischen auch dem Zugang und so weiter, das kann ich also absolut nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich sogar so, dass gerade Leute, die keinen regelmäßigen Umgang mit Hunden haben, dann wahrscheinlich umso mehr Aha-Effekt haben, ne, wenn man das dann so plötzlich miteinander verbindet, ne?
Ja, ja. Es gibt viele Menschen, die keine Hunde haben, nicht weil sie Hunde nicht mögen, sondern weil sie es einfach nicht organisiert bekommen. Ich habe in meiner letzten Agenturstation meine beiden Hunde sehr oft mit im Büro gehabt. Und abgesehen davon, dass die Mitarbeiterinnen ganz fanat in die waren, ich hatte sogar Kunden, die extra bei uns Meetings gemacht haben und vorher immer gefragt haben, aber es müssen auch die Hunde da. Es müssen unbedingt die Hunde da. Also das ist oft so, dass die Leute das nicht richtig organisiert bekommen. Wenn man sie dann aber mit Hunden zusammenbringt, dann merkt man, da wird auf einer anderen Ebene kommuniziert.
Kommen wir mal zum Geschäftlichen nochmal, also beziehungsweise zu dem Punkt Mediation, von dem du ja auch gesprochen hast. In so Prozessen, da wird es wahrscheinlich dann auch teilweise an einen Punkt kommen, wo man vielleicht dann nicht mehr vermitteln kann? Oder ist das so, dass man da immer irgendwo eine Lösung findet in der Rolle des Mediators?
Das gibt es in der Tat. Es gibt in der Tat Prozesse, an denen dann irgendwann die Teilnehmenden sagen, das war's jetzt. Es war bei mir tatsächlich sogar so, meine allererste Mediation, die ich durchgeführt habe, ist irgendwann eskaliert und eine Teilnehmende hat dann abgebrochen. Das war für mich insofern eine spannende Erfahrung, weil auch da der Mediator findet ja keine Lösung für die Konfliktparteien, sondern der Mediator gibt einen Rahmen und führt die Konfliktparteien durch einen Prozess. Die Lösung des Konfliktes liegt einzig und allein bei den Konfliktparteien. Für mich war das erstmal in der ersten Sekunde frustrierend, als eine der Teilnehmenden aufstand und dann irgendwann aus dem Raum rausrauschte. Aber es war für mich dann auch wieder sehr lehrreich, weil ich gemerkt habe, das ist eben etwas, ein Schuh, den man sich als Mediator nicht anzieht. Die Lösung, die Hoheit über die Lösung liegt immer bei den Konfliktparteien. Aber ja, es gibt es, dass es irgendwann dann auch so eskaliert ist, dass es nicht mehr funktioniert.
Aber In der Regel kann man wahrscheinlich dann auch mit viel Ruhe und auch so ein paar Winks, wo man Leuten wahrscheinlich so einen Stups gibt und eine Richtung und vielleicht nochmal auch so den Weg aufzeigt, den man selber so in so einem Moment, wo man sich so verärgert fühlt oder sich nicht verstanden fühlt, da kann man wahrscheinlich viel machen, ne, wenn man da so die Rolle des Neutralen einnimmt. Ne?
Ja, der Mediator ermöglicht zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist, dass die Konfliktparteien mal den Raum und die Möglichkeit haben, ihre Sicht des Themas, des Konfliktes, ihre Gefühle, ihre Wut, ihre Angst, was auch immer, darstellen zu können und dass ihnen zugehört wird. Das ist oft so in Konflikten, dass es dazu überhaupt nicht kommt. Und das Zweite, was der Mediator macht, ist, und das ist eigentlich die Voraussetzung auch für eine gelungene Mediation, er ermöglicht den Teilnehmenden einen Perspektivwechsel. Das heißt, das ist so, ich lasse dich jetzt mal in den Schuhen des anderen gehen. Und das führt dazu, dass die Konfliktparteien sich gegenseitig verstehen und sich verstanden fühlen. Und wenn das gelingt in der Mediation, dann ist das eigentlich die beste Basis dafür, dass die Konfliktparteien dann gemeinsam auch eine Lösung finden.
Benötigt man eigentlich besonders viel Empathie in so einem Moment oder ist das eigentlich doch noch mehr so ein Abprallen lassen, sozusagen, so, nee, also ich bin gar nicht die Person, die hier jetzt irgendwas von dir aufnimmt. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das schon, weil man ja so im Zwischenmenschlichen würde man ja sagen, da ist jemand, der ist verärgert oder da ist jemand, der ist besonders irgendwie jetzt angegriffen und man versucht, sich auf ihn einzustellen, aber es könnte ja vielleicht auch in so einem Moment gar nicht der richtige Weg sein, zu versuchen, ihm so das zu vermitteln. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also entscheidend ist es, dass du, und das ist eigentlich sowohl in der Mediation als auch im Coaching so, dass du deinen Klienten das Gefühl vermitteln kannst, dass du sie hörst und ihre Bedürfnisse und Gefühle verstehst. Du musst als als Coach und auch als Mediator aufpassen, dass du dich nicht in die Gefühlswelt deiner Klienten reinziehen lässt.
Ja, genau.
Also ein Mediator, der mitweint, wenn jemand weint, was erzählt, das ist schwierig. Das heißt, da muss man, und das kommt dann wieder dazu, wie geht man selbst als Person mit damit um, was für eine Haltung hat man, was für eine Haltung geht man rein. Und natürlich lernt man dann auch in der Ausbildung Techniken, was kannst du machen, wenn du merkst, es gibt bestimmte Dinge, die triggern mich hier auf einmal, ja, aus welchem Grund auch immer. Du bist ja auch nur ein Mensch mit dem, was du erlebt und erfahren hast. Und es gibt sicher Themen, wo man getriggert ist. Und dann lernst du in der Ausbildung damit umzugehen, in der Situation, in dem Moment. Was kannst du dann machen, um eben nicht mit in dieses Leid oder in diese Wut einzugleiten, sondern da der neutrale Begleiter zu bleiben?
Ist das eigentlich schwieriger, mit Teams da zu arbeiten oder eher mit Einzelpersonen? Kann man da was zu sagen oder ist das auch immer unterschiedlich?
Ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Was ratsam ist, wenn du mit Teams arbeitest, ist, dass du vorher abklärst, ob es Konflikte zwischen Teammitgliedern gibt. Das ist relativ wichtig, denn du möchtest nicht in so einen Team-Workshop reingehen und nach einer Stunde stellt sich raus, da sind zwei, die hassen sich wie die Pest. Und die haben ein echtes Thema miteinander, weil das kann dir dann die ganze Arbeit sprengen. Das heißt, es ist oft so, wenn man in so eine Teamkonstellation reingeht, dass man dann vorher abklärt, gibt es solche Konflikte? Und dann schaut, kann man diese Konflikte vorher lösen? Zum Beispiel über eine Mediation, bevor man dann in so einen Teamworkshop reingeht. Und ansonsten du bist als Coach, wenn du mit einer einzelnen Person arbeitest und wenn du mit einem Team arbeitest, eigentlich immer auf Empfang. Also du versuchst alles, was du verbal und nonverbal mitbekommen kannst, aufzunehmen und zu verarbeiten. Und natürlich ist das dann, wenn du ein Team hast, ja, noch herausfordernder, weil eben ganz viel nonverbale Kommunikation da stattfinden kann, die du aufnehmen solltest. Das ist übrigens auch einer der Punkte, die so super Homeoffice klappt und Videokonferenzen im Moment klappen, was ich immer wieder bekomme von Klienten, diese nonverbale Kommunikation, diese nicht gesprochenen Informationen, die du auch kommunizierst durch Bewegung, auf die Uhr gucken, Gestik, Mimik, die kommt in Videokonferenzen schlechter an. Und was es auch gar nicht gibt eigentlich. Es gibt keinen individuellen Blickkontakt, weil jeder guckt in seine Kamera. Ja. Alle gucken sich irgendwie gleichzeitig an. Du weißt gar nicht, guckt der jetzt mich an oder nicht. Das heißt, das sind Dinge, die da fehlen und dadurch wird das sehr anstrengend.
Total.
Also Videokonferenz.
Ich merke das, ich höre ja auch viele Podcasts und da ist es ja momentan auch so, dass fast alle miteinander dann über die Leitungen halt sprechen, gar nicht mehr persönlich zusammensitzen. Und da, wie auch bei jedem Meeting, merke ich, dass das Thema Timing eins ist, was man vorher immer so für selbstverständlich gehalten hat, aber dieses in dem Moment, wo jemand dann redet, das ist dann irgendwie, das sind Sekundenbruchteile, die aber unheimlich viel ausmachen in der Art, wie man miteinander kommuniziert und es wirkt teilweise unverschämt, obwohl es da gar nicht so gemeint ist, weil man wartet, dann redet man, aber bei dem anderen kommt es zu früh oder zu spät an, ne? Das ist auch unangenehm teilweise auch, ne?
Ja.
Absolut. Und apropos jetzt, wo du von Corona gerade sprachst, wie hat sich das so auf deinen Job ausgewirkt? Weil ich habe ja eine tolle Initiative gesehen, jetzt auch in deinem LinkedIn-Profil. Kannst du mal kurz erzählen, was ihr da macht? Also ihr bietet ja Personen an, quasi Sprechzeit. Was ist das für eine Initiative? Durch wen kam die zustande?
Genau, das ist eine Initiative, die haben ein bisschen neidisch, dass ich nicht mehr auf die Idee gekommen bin. Die haben vier Hamburger Coaches und Coachinnen haben sich da zusammengetan und haben diese Initiative ins Leben gerufen. Das sind mittlerweile, ich glaube, schon über 200 Coaches in Deutschland, die sich dem angeschlossen haben. Die Initiative heißt Redezeit. Findet man im Internet, findet man auf Instagram, überall. Einfach den Hashtag eingeben. Und dort bieten ausgebildete Coaches Redezeit an. Das heißt, jeder, der Stress hat, der Ängste hat, der genervt ist, der Sorgen hat aufgrund der aktuellen Situation und vielleicht nicht den richtigen oder die richtige Ansprechpartnerin dafür hat oder es vielleicht auch nicht mit jemandem besprechen will, der ihn oder sie kennt, der kann sich dort einen Coach aussuchen unter, wie gesagt, dieser großen Vielzahl von Coaches und kann mit dem in Kontakt treten, telefonieren, skypen, Zoom etc. und hat dann 15 bis 30 Minuten, wo er seine Sorgen erzählen kann, loswerden kann und ihm zugehört wird. Das ist eine ehrenamtliche Initiative. Die Coaches spenden sozusagen ihre Zeit. Ich bin, seitdem ich nicht mehr in der Werbebranche arbeite, sowieso ein Fan von ehrenamtlicher Arbeit. Und ich fand das eine ganz tolle Initiative, weil gerade jetzt in der Zeit, wo viele Menschen, Familien zu Hause auf engem Raum miteinander auskommen müssen, sicher vermehrt Konflikte auftreten können. Menschen haben Sorgen, wie es mit ihrer Arbeit weitergeht, kommen mit der Homeoffice-Thematik nicht klar, die Balance zwischen Familie und Beruf, Kinder, schwere Themen. Ja, und da bieten wir einfach Zeit an und hören zu, ohne zu werten, ohne Ratschläge zu geben, sondern bieten den Menschen eine Möglichkeit, einfach mal ihre Gefühle kundzutun.
Super, tolle Idee. Also wir werden das auch nochmal in den Shownotes verlinken, die Aktion. Und ist ja bei dir letztlich, wenn man dich sucht, auf deinem Profil LinkedIn ja auch zu finden. Apropos LinkedIn, das wäre jetzt nochmal so der letzte oder vorletzte Punkt, der mich nochmal interessieren würde. Du selber, für dich nutzt ja logischerweise soziale Medien und auch gerade jetzt LinkedIn ist wie jetzt in meiner Wahrnehmung doch so die Plattform, die du sehr gut bespielst, wie ich finde, und die, wie ich finde, wenn ich mal so sagen darf, dann doch auch gegenüber Xing so ein bisschen in der Handhabung etwas zugänglicher ist, so, aber vielleicht habe ich das Xing auch einfach schlecht verstanden bisher. Welche Plattform nutzt du und in welchem, sagen wir mal, in der Abstufung, also in welcher Reihenfolge würdest du sagen, was ist für dich so das wichtigste Tool und welches eher so hinten angestellt? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja. Also ich habe ein Tool, das nutze ich einzig und allein, um mal mir Luft zu machen, wenn ich irgendwelche Themen habe. Das ist Twitter. Mhm. Da haue ich dann mal ein paar Sachen raus, wenn mich irgendwas nervt oder beschäftigt oder wie auch immer. Das ist aber, nutze ich nicht beruflich. Also beruflich sind meine Hauptplattformen eigentlich schon LinkedIn. Wie du gesagt hast, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe LinkedIn jetzt mit meiner Selbstständigkeit nochmal in Anführungszeichen neu kennengelernt und schätze sehr die Möglichkeit, dort Content zu platzieren und Reichweite zu generieren. Ja. Und da ist tatsächlich aus meiner Erfahrung LinkedIn auch Xing eindeutig überlegen. Ja. Mir geht es ähnlich, wie wenn ich das richtig interpretiere, was du gesagt hast. Ich finde auch die Nutzerführung bei Xing ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch schade, dass man sehr limitiert ist, was Content anbetrifft, den man dort platziert.
Genau.
Ich mache viel auf Instagram. Ich würde mal sagen, so LinkedIn und Instagram sind so meine Hauptplattformen und Facebook lasse ich mitlaufen, weil ich es habe. Weil ich es kann. So. Also das mache ich mit, aber ja, LinkedIn und Instagram, das sind so die Hauptplattformen.
Und also Twitter sagst du vor allem privat Instagram.
Wenn ich Trash-TV gucke oder wenn ich mich über die AfD aufrege, dann benutze ich Twitter und ansonsten bin ich auf anderen Plattformen.
Okay. Letzte Frage, die ich noch hätte, ist, du hast ja den Anschluss an die Mediabranche nie verloren und bist ja auch als Berater noch tätig. Wie ist denn so dein aktueller Blick auf die Mediabranche? Ist natürlich jetzt eine sehr harte Frage, weil sie natürlich sehr, sehr viel auch mit sich bringt. Aber vielleicht nur mal so, deine aktuelle Wahrnehmung so in so kurzen Worten. Wie siehst du da den Mediabereich?
Ja. Also erstmal ist das sicher eine Branche, die viel besser als viele andere darauf vorbereitet war, dass Leute von einem auf den anderen Tag komplett remote arbeiten. Ja.
Wobei sich auch viele gewundert haben, dass das so gut ging. Ne? Das war ja nicht allen vorher klar.
Aber alle, mit denen ich spreche, berichten mir eigentlich, dass das sehr gut geklappt hat. Alle singen Hohelied auf ihre IT-Abteilungen, die das super gemanagt haben. Also das scheint sehr gut zu funktionieren. Und viele, da sind auch viele junge Leute und die Teams organisieren sich selber, auch so was Socializing und so anbetrifft. Also was ich da sehe oder zurückgespielt bekomme und erlebe, das ist in der Regel eigentlich sehr positiv. Wie gesagt, schwer haben es aus meiner Erfahrung raus Familien, wo Kinder sind, aber ansonsten funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Wenn ich so schaue, wie die Agenturen nach draußen agieren, dann bin ich auch beeindruckt davon, dass viele Agenturen schnell angefangen haben, die Themen, um die es jetzt gehen kann, aufzunehmen und qualitativ nach draußen auch Content zu produzieren, anzubieten. Natürlich sieht man an der einen oder anderen Stelle, dass da auch manchmal natürlich die Versuche dabei sind, zu gucken, wie kann man bestimmte Medien noch unterstützen, dass die Umsätze da nicht ganz wegbrechen. Das ist aber auch vollkommen legitim. Aber ansonsten sehe ich schon, dass da sehr viel gemacht wird. Wenn du mir eine persönliche Bemerkung gestattest, würde ich einfach nur allen Agenturen raten, jetzt gebe ich wieder Ratschläge, das wollte ich nicht mehr. Das sage ich trotzdem.
Na komm, also, jetzt hast du uns auf die Folter gespannt, sag's bitte.
Nochmal zu schauen, wie viele Männer und wie viele Frauen lasse ich nach draußen für mich sprechen. Weil da erlebe ich schon bei einigen Agenturen ein großes Ungleichgewicht, wo ich mich frage, woher kommt's? Ist das kein Thema für die? Oder finden sich einfach zu wenig Frauen, die das wollen? Das kann ja auch sein. Dann würde ich mich fragen, warum? Was hindert die Frauen dran? Also das ist sowas, was ich sehe, was mir auffällt. Mhm. Aber ansonsten finde ich, dass viele Agenturen da sehr gut nach außen agieren und wie gesagt auch gut vorbereitet waren.
Ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass es doch auch, wie gesagt, bei den Mitbewerbern, alles, was ich so mitbekomme, hat das ja funktionieren müssen und es hat dann funktioniert. Und da sind wir als Branche vielleicht auch wirklich ein bisschen privilegiert gewesen mit auch den Ausstattungen und so weiter und auch der Möglichkeit überhaupt ins Homeoffice zu wechseln, denn ein produzierender Betrieb, der hat halt diese Option nicht. Und da muss man wirklich sagen, da können wir im Grunde auch dankbar sein, aber naja, wir haben alle auch zu kämpfen in dieser Phase und vielleicht nochmal doch noch eine allerletzte Frage. Wie findest du das Thema Corona-Kommunikation? Reicht es langsam darüber zu reden, das zu kommunizieren, das als Thema zu nehmen oder glaubst du, dass das immer noch auch wichtig ist, darüber zu sprechen? Also Stay Home und so weiter, das ist ja, hat sich ja jetzt ein Stück weit zumindest in NRW erledigt. Aber so glaubst du, dass die Leute so überdrüssig langsam werden, auch so in der Kommunikation?
Ich glaube, die Leute sind überdrüssig, wenn es einfach ein Stay Home und wir halten zusammen ist. Ich glaube, die Leute sind immer offen dafür, wenn Unternehmen die veränderten Bedürfnisse der Zielgruppen und Kunden wahrnehmen und entsprechende Angebote machen. Sei das von Produktseite, sei das kommunikativ. Beispiel, ich habe vor 4 Wochen oder wann das war, ich bin Telekom-Kunde, die haben mir 10 Gigabyte Freivolumen geschenkt. Datenvolumen, weil ja jetzt viel zu Hause ihr sollt zumindest virtuell frei sein. Mhm. Fand ich eine sehr schöne Idee, werde ich auch lange in Erinnerung behalten. Also was ich sagen will, ist, nicht einfach nur Corona thematisieren, sondern sich überlegen, was bedeutet das für die Zielgruppe und kann ich als Unternehmen, und zwar gilt das sowohl für Klienten als auch für Unternehmen und Agenturen für die Mitarbeitenden. Was sind die Bedürfnisse der Menschen in der jetzigen Situation? Wo haben die sich geändert? Und wie kann ich da kommunikativ oder über andere Angebote, die ich mache, wie kann ich da den Menschen Unterstützung und Hilfe zukommen lassen?
Ja. Sehe ich ganz genauso. Schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu sagen? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was wir hier nicht besprochen haben?
Ja, also ich habe heute gelesen, dass Twitter jetzt beschlossen hat, dass alle Mitarbeitenden für immer im Homeoffice bleiben dürfen, wenn sie es wollen, auch nach der Corona-Zeit. Das finde ich super. Ich hoffe nicht, dass das passiert, weil dann würde es keine Bürohunde mehr geben. Und ich will an der Stelle nochmal eine Lanze für Bürohunde brechen. Und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, Im Internet gibt es den Bundesverband Bürohund, der bei dem Thema hilft. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und das wollte ich auf jeden Fall hier noch dazu.
Das werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und damit danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War sehr spannend und auch mal ein ganz anderer Einblick für mich in einen Bereich, den ich ehrlich gesagt ja so gar nicht in der Intensität bisher so erlebt habe und hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, was ich vielleicht auch für mich selber da entsprechend mal machen kann. Oliver, vielen, vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Karl.